Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos.
Schönen Nachmittag, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Wir brauchen ihn zur Regeneration, zum Lernen, zur Stabilisierung des Immunsystems und wir verbringen immerhin ein Drittel unseres Lebens mit ihm. Die Rede ist vom Schlaf. Daher ist auch das Motto des heurigen Internationalen Weltschlaftages, der morgen begangen wird, Sleep is essential for health. Wir möchten uns also heute anschauen, warum guter Schlaf so wichtig ist und was man tun kann, wenn der Schlaf gestört ist. Und dazu darf ich meine zwei Expertinnen sehr herzlich begrüßen. Hier bei mir im Studio in Wien ist Frau Doktorin Brigitte Holzinger. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Schlafcoach sowie wissenschaftliche Leiterin des Masterlehrgangs Schlafcoaching der MedUni Wien. Und am Telefon darf ich sehr herzlich begrüßen Frau Doktorin Anna Heidbreder, Fachärztin für Neurologie, und sie arbeitet in der Spezialambulanz für Schlafstörungen und im Schlaflabor der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck. Herzlich willkommen, Frau Doktorin Heidbreder. Sie hören uns gut.
Ja, ich höre Sie sehr gut.
Wunderbar. Danke. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte aber trotzdem mit Frau Doktorin Holzinger beginnen. Jetzt einmal kurz zum Einstimmen. Was ist denn guter Schlaf überhaupt? Und warum ist er wichtig für uns?
Ja, also ich freue mich, dass ich hier den Schlaf heute mit Ihnen besprechen darf. Denn aus der Sicht der Schlafforschung ist der Schlaf ein essentielles Thema, das uns gesund hält, ich sage immer Körper, Geist und Seele, und auch bei Laune hält, wenn man so will, und eben dafür sorgt, dass wir uns gut regenerieren können und am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Schlafphasen. Welche sind denn besonders für den guten Schlaf von Bedeutung?
Also wir sprechen von der sogenannten Schlafqualität und ich werde oft gefragt, ja, sollte man nicht länger schlafen, 10 Stunden oder so? Und da wissen wir, dass der Schlaf nicht besser wird und viele sich eigentlich, wenn man 10 Stunden schläft, matsch fühlen und gar nicht erholt. Also wir gehen davon aus, dass es für jeden erstmal eine bestimmte Schlafdauer gibt, die so zwischen 7 und 9 Stunden liegt, die ideal ist, und auch eine bestimmte Zeit zum Schlafen, also bestimmte Uhrzeit, Tageszeit, abhängig davon, ob man mehr Abend- oder Morgenmensch ist, wo sich dann Schlaf bestmöglich entfalten kann. Bestmöglich würde bedeuten, dass man doch recht viel Zeit im sogenannten Tiefschlaf und im REM-Schlaf verbringt. Wobei der REM-Schlaf der Schlaf der schnellen Augenbewegungen ist. Tiefschlaf gibt es eher zu Beginn der Nacht und REM-Schlaf dann mehr gegen Ende.
Das heißt, diese Phase ist eine besonders wichtige, der REM-Schlaf, für den guten Schlaf.
Ja, ganz genau. Also,
kann man das irgendwie beeinflussen, dass man da mehr REM-Phasen hat selber?
Wie soll man sagen, man spricht immer von der Work-Life-Balance, ich spreche immer von der Tiefschlaf-REM-Balance. Es ist schon auch wichtig, den Tiefschlaf ausreichend zu durchwandern pro Nacht. Aber darauf aufbauend dann auch noch REM-Schlaf zu erleben, schafft uns dann das Gefühl, heute bin ich gut ausgeschlafen oder heute bin ich aber guter Laune. Wir wissen, dass man auch im REM-Schlaf träumt. Wir können nicht ausschließen, dass man nicht in anderen Schlafstadien auch träumt, aber im REM-Schlaf träumen wir jedenfalls. Also der Traum hat vermutlich da schon auch, wie soll man sagen, ein Wörtchen mitzureden.
Wie schon Sigmund Freud gesagt hat, aber da kommen wir dann eh später in der Sendung noch darauf zu sprechen. Frau Doktorin Heidbreder, was passiert denn jetzt, wenn man einmal kurzfristig gar nicht schläft, beziehungsweise was sind langfristige Folgen von Schlafstörungen?
Ja, also kurzfristige Folgen einer durchwachten Nacht sind eigentlich am nächsten Tag schon spürbar und auch messbar. Zum Beispiel, wenn Sie eine Nacht nicht schlafen, ist die Anfälligkeit, Infekte zu bekommen, schon größer. Wenn wir dauerhaft zu wenig oder qualitativ minderwertig schlafen, wissen wir, dass das Risiko für Erkrankung tatsächlich steigt. Und dazu gehören neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen sicherlich auch Erkrankungen wie neurodegenerative Erkrankungen. Und wie die Kollegin Holzinger schon gesagt hat, der Schlaf allein die Dauer macht es nicht aus, sondern die Komposition. Und die Komposition ist extrem wichtig. Und dazu gehört REM-Schlaf und der Tiefschlaf dazu. Mhm. Aber auch der Leichtschlaf gehört zu dieser Komposition dazu, damit unser Schlaf tatsächlich erholsam ist. Und auch wenn man sich wundert, auch das Wachsein, das kurze Wachsein, gehört zu einem gesunden Schlaf dazu.
Das wir ja meistens gar nicht bemerken, nicht? Das ist so ganz kurze absolut Phasen, die wir, nicht, die wir gar nicht wirklich wahrnehmen. Das heißt, man kann also sagen, Formen, bestimmte Formen, aber schon auch einmal eine kurzfristige Schlafstörung kann sich quasi tatsächlich niederschlagen, auch messbar niederschlagen in Form von kognitiven Störungen, Konzentrationsstörungen und Ähnlichem. Und Sie, Frau Doktorin Heidbreder, arbeiten ja auch in einem Schlaflabor. Was untersuchen Sie denn dort genau?
Ja, also wir können mit den Messungen, die wir im Schlaflabor machen, tatsächlich alles aufnehmen, was wir an Biosignalen abgeben während des Schlafes. Also dazu gehört beispielsweise die Hirnströme, also das EEG, für die Beurteilung des REM-Schlafes. Wie die Frau Kollegin Holzinger schon gesagt hat, müssen die schnellen Augenbewegungen gemessen werden. Also auch da, das messen wir. Wir messen die Muskelspannung sowohl im Gesicht, also am Kinn, die uns auch Aussage gibt, wie entspannt das Gesicht, der Kiefer ist, was uns auch Aufschluss über das Schlafstadium gibt. Wir messen aber die Muskelanspannung auch in anderen Körperregionen, zum Beispiel an Beinen und an Armen. Diese Muskelanspannung gibt uns einmal auch Auskunft über Erkrankungen, zum Beispiel Beinbewegungen im Schlaf, die zu einer Unerholsamkeit des Schlafes führen können. Aber es hilft uns auch, die Schlafstadien zu differenzieren, weil wir wissen, dass wir im REM-Schlaf, also in dem vermeintlichen Traumschlafstadium, eigentlich eine total aufgelöste Muskelanspannung haben und Muskelanspannung in diesem Schlafstadium nicht stattfindet.
Damit wir unsere Träume nicht umsetzen können.
Genau so ist es. Ja. Und wir messen natürlich auch die Atmung. Viele Menschen sind ja betroffen von schnarchen Atmungspausen. Deswegen ist das ganz wichtig, auch das zu beurteilen. Und Video machen wir auch und Audioaufzeichnung.
Ah, also das heißt, das ist ein quasi Voll-Check-up, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt so etwas machen lassen wollen. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, so eine Untersuchung im Schlaflabor?
Man kann schon mal davon ausgehen, dass es mindestens eine Nacht in Anspruch nimmt, weil wir uns natürlich eine Nacht Zeit nehmen, mindestens eine Nacht. Häufig ist auch eine zweite Nacht notwendig, da man sich vorstellen kann, ich habe jetzt diese ganzen Biosignale, die wir ableiten und die leiten wir tatsächlich mit Kabeln ab, kann man sich vorstellen, dass man in einer ersten Nacht durch diese Montage dieser Kabel möglicherweise nicht so gut schläft, sodass wir häufig die als Adaptationsnacht nehmen und dann die Beurteilung in der zweiten Nacht erfolgt, sodass zwei Nächte häufig durchgeführt werden.
Wunderbar, also man muss sich ungefähr zwei Nächte auch dafür Zeit nehmen. Rekapitulieren wir kurz die Pandemie, Frau Doktorin Holzinger. Da gab es ja auch eine große Studie über Schlafstörungen während der Pandemie. Und wie waren denn da die Ergebnisse? Haben da die Menschen besser oder schlechter geschlafen? Kann man das irgendwie aufdröseln?
Man kann zumindest versuchen, es aufzudröseln. Und wir haben eben in einem internationalen Konsortium diesen Versuch unternommen, online Menschen zu befragen nach ihren Schlafverhalten, Traumverhalten und allgemeinen gesundheitlichen Fragen. Und was sich da herausgestellt hat, war das sehr spannend. Zu Beginn der Pandemie, ich glaube, das war so Ende März, nicht? Bis vielleicht April, Ende April, haben die Menschen angegeben, besser zu schlafen, auch ein bisschen länger zu schlafen. Aber als die Pandemie dann länger angedauert hat, also dann schon Juni, Juli, August, sieht man, und das weltweit, eine Zunahme von Schlafproblemen, vor allem der Ein- und Durchschlafstörung, vor allem im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, Depression, Angst. Das natürlich unterstützt oder hat unterstützt einen nicht erholsamen Schlaf, auch dass man keine vorgegebenen Tagesrhythmen hat oder Tagesstruktur. Ist für viele Menschen offenbar schon eine Überforderung, die dann dazu führt, dass der Tagesrhythmus, damit auch der Schlafrhythmus zu zerfallen begonnen hat und sich dann dadurch wiederum andere Schlafprobleme eingestellt haben. Was uns natürlich besonders interessiert hat, waren die Träume. Und wir haben auch beinahe eine Verdoppelung der sogenannten Albtraumhäufigkeit registrieren müssen, die wir dann mit verschiedenen statistischen Analysen mit einer Art Traumatisierung erklären.
Also mit Angst hat das natürlich auch zu tun und mit dem Erleben auch dieser außergewöhnlichen Situation, nicht? Ja. Das heißt, in der Pandemie haben die Leute grosso modo eher schlechter geschlafen. Oder es hat sich die Schlafqualität verschlechtert.
Ja, also bis auf den Beginn der Pandemie haben die Leute schlechter geschlafen. Viel mehr Leute viel schlechter geschlafen.
Frau Doktorin Heidbreder, Sie haben ja auch eine Untersuchung gemacht, und zwar bezüglich Covid-assoziierter Schlafstörungen. Und was haben Sie denn da herausgefunden? Wie wirkt sich denn jetzt Covid als Erkrankung direkt auch auf den Schlaf aus?
Ja, also das ist natürlich eine extrem spannende Frage. Betrifft Covid, betrifft das Virus das Gehirn selbst? Und wir haben ja so eine Schleife über den Schlaf genommen, um zu fragen, sehen wir Veränderungen im Mikroschlaf sozusagen, dass der Virus irgendetwas am Gehirn anstellen könnte? Und wir haben eine relativ kleine Studie dort gemacht und haben uns genau über diese Muskelanspannung während des REM-Schlafes angeschaut. Ich hatte vorhin gesagt, normalerweise haben wir keine Muskelanspannung im REM-Schlaf, und wir haben geguckt, ob Patientinnen und Patienten nach Covid, ziemlich kurz nach Covid, eine veränderte Muskelanspannung im REM-Schlaf hatten und konnten sehen, dass das tatsächlich der Fall war. Es ist jetzt ganz schwer, da das nur eine kleine Studie ist, da rückzuschließen und zu sagen, das trifft auf die Gesamtbevölkerung zu. Aber es könnte hinweisend sein, dass das Virus zumindest vorübergehend eine Veränderung im Schlafstadium REM machen könnte. Es fehlen jetzt noch Daten der longitudinalen. Ja. Man kann gut annehmen, dass das auch wieder abnimmt und die Menschen sehr schnell wieder gesunden auch, und dass das wieder verschwindet.
Ja, also das heißt, diese Studie ist erst im Laufen und die Ergebnisse sind noch nicht bekannt, wie quasi die Langzeitwirkung oder die Langzeitfolgen auch von Covid auf den Schlaf sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jede Woche bereits vor der Sendung Informationen zum Thema unter der Internetadresse oe1.orf.at nachlesen. Und natürlich können Sie bei uns auch heute, so wie üblich, anrufen. Unser heutiges Thema sind Schlafstörungen. Unsere Telefonnummer ist 0800 22 69 79, unentgeltlich aus ganz Österreich. Frau Doktorin Holzinger, nun stellen wir uns vor, es ist heute Abend und wir alle, unsere Hörerinnen und Hörer und auch wir beide, wollen gut schlafen. Was sollten wir denn da im Kopf haben? Was sollten wir beachten?
Also der wichtigste Faktor ist die Regelmäßigkeit. Das heißt, man sollte sich daran erinnern.
Das Ritual
auch, aber man sollte sich daran erinnern, wie spät war es denn gestern, wenn ich schlafen gegangen bin, wie spät war es, wenn ich aufgestanden bin, und so möglichst zur selben Zeit auch wieder zu Bett gehen und dann aufstehen. Das befeuert die innere Uhr, und die innere Uhr, die ja die Nacht bringt, schüttelt die Kissen auf, wenn man so will, damit der Schlaf selbst sich dann bestmöglich darauf entfalten kann.
Nur darf ich Sie kurz unterbrechen, das ist ein frommer Wunsch. Ja? Aber es wird natürlich bei vielen Menschen gar nicht gehen, weil sie Termine haben oder weil andere Verpflichtungen, und es ist sehr selten möglich, dass man tatsächlich jeden Tag um dieselbe Zeit auch ins Bett geht.
Ja. Ja,
aber das wäre das Optimum.
Das wäre das Optimum. Ja. Und ich sage immer, der Weg ist das Ziel in dem Fall. Und auch mitzudenken, dass es eigentlich eine Form von Rhythmus ist. Und ein Rhythmus ist geduldig und hat Variationen. Mhm. Und sich da in so einem Rhythmus einzufinden, das hilft dem Schlaf und der Schlafqualität enorm.
Mhm. Und jetzt denke ich ein bisschen weiter, nicht an heute Abend, sondern an Sonntag. Da ist ja wieder die Zeitumstellung, die Sommerzeit. Und das gilt ja auch so als ein Zeitpunkt, der sich durchaus auf den Schlaf und auch auf die Schlafqualität auswirken kann. Wie geht man denn da am besten damit um?
Also günstig wäre, wenn man sich schon, sagen wir mal, 3 Nächte vor der Zeitumstellung auf das kommende, nämlich eben die Zeitumstellung, einstellt und umstellt und vielleicht auch schon so im Viertelstunden- oder Halbstundentakt sich in die Zeit hineinbegibt, die einen dann erwartet.
Das heißt, als Vorbereitung.
Als Vorbereitung, ganz genau.
Als Kognitive. Ja. Was bringt ein Achtel am Abend, um gut einzuschlafen?
Ja, also ein Achtel, ein Seiterl, das ist ja tatsächlich schon etwas, das entspannt und damit auch für viele Leute das Einschlafen erleichtert. Mhm. Problem ist natürlich, dass beim Alkohol sehr häufig es nicht beim Achterl und beim Seiterl bleibt. Mhm. Und das Potenzial, dass man nach mehr verlangt, enorm ist. Und wenn es mehr wird, also mehr als 2 Seiterl, 2 Achterl, dann hat das einen negativen Einfluss auf die Schlafqualität. Mhm. Also zunächst wird der REM-Schlaf unterdrückt, bis man Alkohol einigermaßen wieder abgebaut hat. Und dann wird der REM-Schlaf nachgeholt, was dazu führt, dass dann das letzte Drittel oder zweite Hälfte der Nacht zerhackt wird und man sehr häufig aufwacht, unruhig schläft und dann aufwacht und sich gar nicht wohl oder ausgeschlafen fühlt, sondern also, ganz im Gegenteil.
Das heißt, man schläft dann zwar, aber die Qualität ist beeinträchtigt und es ist nicht ein erholsamer Schlaf, der zum Beispiel auch noch gerade nach übermäßigem Alkoholkonsum natürlich auftreten kann.
Ganz genau, ganz genau. Und vor allem das Problem, dass man immer mehr brauchen würde, würde man das dann regelmäßig als quasi Schlafmittel einsetzen wollen.
Frau Doktorin Heidbreder, Sie haben ja da auch viel Erfahrung über den Zeitpunkt, über den richtigen Zeitpunkt, um schlafen zu gehen. Und vielleicht noch anschließend eine Frage, wie ist das denn mit Smartphone, Tablets, die wir ja meistens immer rund um uns haben, wie wirken sich die auf den Schlaf aus?
Ja, also es gibt 2 Komponenten bei den Tablets und bei den Handys. Einmal die Emission des Lichtes, die natürlich sehr ungünstig ist, weil wir schütten Melatonin, also unser Schlafhormon, aus. Und dazu müssen wir im Dämmerlicht sein oder es sollte dunkel sein. Und wir haben einen hohen Blaulichtanteil in unseren Smartphones, Handys, Computern. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist sicherlich der Stress, der verbunden ist mit dem, was wir da tun. Also wir beschäftigen uns mit Dingen, die uns erregen in irgendeiner Form. Sei es eine E-Mail, eine Aufgabe für den nächsten Tag, die noch kommt. Wir beschäftigen uns mit Nachrichten und das ist ungünstig für das gute Einschlafen und den guten Schlaf ist neben dem Zeitpunkt auch der Versuch, den Tag vernünftig abzuschließen. Also, wie Sie vorhin schon gesagt haben, das Abendritual, den Tag zum Abschluss bringen, möglicherweise schon sich zurechtleben, was findet am nächsten Tag statt und einfach runterzufahren, wie man einen Computer runterfährt. Alles, was einen stresst, auch Handy, Tablet etc., fern von sich zu halten und etwas tun, was einen zur Ruhe bringt.
Frau Doktorin Heidbreder, noch eine Frage. Es gibt ja viele Menschen, die ganz gerne so ein Mittagsschläfchen machen, kürzer, länger. Ist das abträglich einem guten Nachtschlaf? Oder
es kommt immer drauf an. Es kommt drauf an, wenn Sie wirklich massive Ein- und Durchschlafstörungen haben, sollte ein Mittagsschlaf, wenn er gehalten wird, extrem kurz gehalten werden und das wirklich so 15 bis 20 Minuten.
Powernapping oder so.
Wirklich vor 15 Uhr. Bei einem Schlafgesunden, der abends keine Probleme hat einzuschlafen, da ist ein kurzer Mittagsschlaf, der aber auch nicht viel länger sein sollte als 20 bis 30 Minuten, sehr zuträglich und sicherlich auch für viele sehr erfrischend.
Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben jetzt einen Hörer am Telefon. Herr Pranger, bitte, Ihre Frage.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin aus gegebenem Anlass zum ersten Mal in meinem Leben stark mit dieser Thematik konfrontiert. Und zwar bin ich vor kurzem Vater geworden, zum ersten Mal.
Ja.
Und das ändert ja die Schlafgewohnheiten in der Familie recht stark oder in der Partnerschaft. Und ich habe dazu zwei konkrete Fragen. Erstens, gibt es stichhaltige Forschungsergebnisse zu Schlafqualität bei Säuglingen und Kleinkindern? Und zweitens, gibt es auch vielleicht Forschung dazu, wie sich eben diese Lebensphase auf den Schlaf der frisch gebackenen Eltern auswirkt? Vielleicht gibt es ja auch sogar Best-Practice-Modelle, wie man in der Situation am besten vorgeht, um auch nicht längerfristig dann vielleicht eine Schlafstörung zu riskieren, da man ja in der ersten Phase mit dem Kleinkind auf alle Fälle anders schläft als üblich.
Und Herr Pranger, darf ich Sie noch fragen, Ihre Kinder schlafen gut?
Also das ist das erste Kind, das ist jetzt 4 Monate alt. Und da pendelt sich das alles erst so ein.
Okay.
Es gibt ganz viele verschiedene Informationen, die man dazu kriegt. Und wir sind relativ unsicher, ob wir das richtig machen. Das Kind schläft auf alle Fälle bei uns im Moment, zwischen uns, im gleichen Zimmer.
Okay, gut. Vielen Dank, Herr Pranger. Ich glaube, Herr Pranger hat ein Problem angesprochen, das natürlich viele kennen, die Eltern von Kleinkindern, aber natürlich auch oft bei den Kindern. Frau Doktorin Holzinger, Sie sind ja auch Schlafcoach. Was würden Sie denn, Herr Pranger, raten? Oder wie kann man das langfristig, wie kann man langfristig gut umgehen damit?
Ja, Herr Pranger, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gerade dieses Thema heute einbringen. Denn das ist ein Thema, das bis sehr häufig auch die jungen Mütter betrifft. Und darüber wurde geschwiegen jetzt lange, lange Zeit. Und eigentlich sollte es längst thematisiert werden. Denn man hat offenbar als junges Elternteil so die Tendenz, sich auf das Kind einzustellen, was ja wunderbar ist, und das Kind zu fördern. Aber ganz im Gegenteil, das Kind braucht ja eigentlich Führung, also auch eine Anleitung sozusagen, wie schlafe ich denn, wann soll ich schlafen? Und unser Tipp aus dem Schlafcoaching, und das ist ein riesengroßes Thema, ist, dass man so rasch wie möglich, der Weg ist das Ziel, versuchen sollte, das Kind dazu zu bringen, dass es eben schläft, wenn es dunkel ist. Wobei zu berücksichtigen ist, dass Neugeborene sozusagen verkehrt proportional zum Erwachsenen, also 16 Stunden im Schnitt im Schlaf verbringen sollten. Gibt Ausnahmen, selbstverständlich. Also das heißt, es geht sich nicht ganz aus mit der Nacht. Aber die Wachheit eher am Tag platziert sein soll und dass man dann schon mit Rhythmen beginnt. Und da ist es sehr spannend, weil Sie gerade gesagt haben, 4 Monate. Jetzt ist eigentlich die Zeit, dass langsam auch ein Rhythmus entwickelt werden kann und eigentlich gerade die richtige Zeit da zu beginnen, das Kind da anzuleiten. Es gibt, und das war Ihre Frage, glaube ich, evidenzbasierte Studien zuhauf, gerade was die Babys betrifft und auch Beratungsangebote zuhauf, die man auch in Anspruch nehmen sollen. Das gibt eine gewisse Anleitung. Kleine Bemerkung, weil wir von Babys sprechen, natürlich nicht von ihrem, aber wir hatten ja vor, inzwischen, glaube ich, kann ich sagen, Jahrzehnten ja doch das Problem des plötzlichen Kindstods auch in Österreich. Und da hat man als Präventionsmaßnahme unter anderem empfohlen, dass das Baby nicht zwischen den Eltern ruhen solle, sondern schon neben dem Bett, aber halt in meinem eigenen Bettel, weil es darum geht, dass das Kind überhitzen könnte und eben man so fördern könnte.
Okay, Herr Pranger hat jetzt auch gemeint, wie die Eltern selber mit diesem Schlafmangel umgehen können. Ob es da auch noch einen kurzen Tipp gibt?
Der kurze Tipp ist, bitte nicht darauf vergessen, dass man selber auch ein Schlafbedürfnis hat und regelmäßig schlafen soll. Und Was ich höre und mich sehr freut, ist, dass Sie ja auch aktiv beteiligt sind. Wenn man da wirklich zu zweit dran ist, dann schafft man das. Und wenn man das nicht alles alleine machen muss, ist das eine große Entlastung und Erleichterung. Mhm. Aber da auch den eigenen Schlaf zu priorisieren, also zu verstehen, wenn ich gut ausgeruht bin, dann kann ich auch tagsüber besser für mein Kind da sein. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger
Und sich halt teilen, nicht? Ja. Und auch womöglich abwechselnd auch ruhen in dieser Situation. Frau Doktorin Heidbreder, falls Sie noch etwas dazu ergänzen wollen zu Herrn Pranger, bitte gerne. Sonst meine Frage, was sind denn oder was können denn so organische, wichtige organische Störungen sein, die Schlafstörungen bewirken können, wo man darauf aufpassen muss einfach?
Ja, ich glaube, die Frage von Herrn Pranger ist sehr gut beantwortet worden. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was Erkrankungen sein können. Natürlich, eines der häufigsten Erkrankungen sind sicherlich die Schlafatmungsstörung, also Schnarchen, Atmungspausen, die den Schlaf fragmentieren, dadurch, dass halt immer wieder eine Atempause entsteht oder auch lautes Schnarchen entsteht, das den Bettpartner tatsächlich auch belasten kann. Und da sollte man tatsächlich, wenn man merkt, dass dann der Schlaf auch unerholsam wird, tatsächlich Hilfe aufsuchen.
Jetzt sind diese Atemaussetzer sind ja irgend sowas wie Erstickungsanfälle. Wie gefährlich ist denn das auch, damit auch die Partner hier irgendwie informiert sind? Ja?
Also der Mensch hat einen Schutzmechanismus, also man wird eher wach, als dass man erstickt, ja, also da braucht man keine Sorge haben, aber dauerhaft hinterlässt das natürlich Schäden und Risiken. Also das Schlafapnoe-Syndrom ist ein unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, hohen Blutdruck. Und deswegen sollte man dem auch nachgehen.
Das heißt, das sollte man auch eher schnell abklären lassen.
Genau, das sollte man auf
jeden Fall machen. Wie ist das, das haben ja doch auch einige Menschen mit dem Restless-Legs-Syndrom.
Genau, das ist das Nächste, wo man an eine andere Erkrankung, neurologische Erkrankung, eine sehr, sehr häufige neurologische Erkrankung tatsächlich. Und dieses Restless-Legs-Syndrom führt halt durch diese Unruhe der Beine und die Missempfindung der Beine dazu, dass man einen Bewegungsdrang hat und diese Missempfindung tatsächlich nur aufhören, wenn man sich bewegt. Und das ist nachvollziehbar, die stören natürlich das Einschlafen. Häufig ist dieses RLS-Syndrom auch begleitet von periodischen Beinbewegungen im Schlaf, also auch unwillkürlichen Zuckungen der Beine im Schlaf, die einen auch tatsächlich erwecken oder den Schlaf qualitativ nicht erholsam machen. Und auch das ist eine Störung des Schlafes, bei der man sich Hilfe holen sollte. Betroffen sind meistens oder häufiger Frauen, Frauen im etwas fortgeschrittenen Alter. Und auch die sollten einen Arzt aufsuchen, um sich Hilfe zu holen.
Was kann man tun gegen Restless-Legs-Syndrom?
Ja, also wir wissen mittlerweile über die Pathophysiologie, also die Entstehung des Restless-Legs-Syndroms immer mehr. Und wir wissen, dass das Eisen eine zentrale Rolle spielt bei der Entstehung. Und ein ganz wichtiger erster Schritt ist auf jeden Fall erstmal die Kontrolle der Eisenspeicher. Bei Menschen mit Restless-Legs-Syndrom ist es wirklich notwendig, dass diese Eisenspeicher immer gut aufgefüllt sind. Und dann gibt es natürlich verschiedene medikamentöse Behandlungsansätze. Es gibt viele praktizierte, auch verhaltensmodifizierende Maßnahmen, zum Beispiel kalte Fußgüsse oder kühle Wickel der Beine. Ein moderates körperliches Training während des Tages. Ich unterstreiche während des Tages, weil wenn man das direkt vor dem Zu-Bett-Gehen macht, kann das RLS sogar schlimmer werden dadurch. Studien zu Ernährung und so weiter gibt es nicht, aber viele Patientinnen berichten und Patienten berichten, dass der Konsum von Alkohol zum Beispiel zu einer Verstärkung der Beschwerden führt. Und der Verzicht dann, wir haben es vorhin schon gehört, Alkohol ist für die Qualität des Schlafes nicht zuträglich und fürs RLS auch nicht.
Gut, aber wichtig, dass man das auch schnell abklären lässt, weil es tatsächlich auch behandelbar ist und man sich auch dann natürlich von dieser sehr unangenehmen, von diesem sehr unangenehmen Syndrom befreien kann. Frau Doktorin Holzing, jetzt haben wir gehört, organische Erkrankungen können die Ursache für Schlafstörungen sein, aber es gibt natürlich auch viele andere Ursachen, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. Und da ist, glaube ich, Ihnen auch besonderes Anliegen, wie das mit der Schichtarbeit ist, die ja auch verständlicherweise sich auf den Schlafrhythmus auswirken kann. Wie ist denn da die Lage in Österreich diesbezüglich?
Also, Frau Professor, ich bin sehr dankbar, dass Sie gerade dieses Thema auch ansprechen, denn wir dürfen ja Menschen, die im Schichtarbeitsprozess leben müssen, begleiten und beraten und erfahren da, dass ich glaube, ganz Österreich dabei die Augen zudrückt, damit man nicht zu genau hinschauen muss, denn da hätte man wirklich reichlich Luft nach oben, alleine bei der Gestaltung der Schichtarbeitspläne, der Schichtarbeitsgestaltung und den Maßnahmen, die man vor, während und nach der Schicht tun könnte. Also das heißt, da ist wirklich viel zu tun und eigentlich, muss man sagen, die Politik auch gefragt.
Aber was würden Sie denn für einen idealen Arbeitsgestaltung sehen diesbezüglich, die sich dann, weil wir wissen ja alle, Schichtarbeit, viele Nachtdienste wirkt sich natürlich negativ aus. Man kommt aus dem Rhythmus, das, was Sie vorher betont haben, dass es so wichtig ist. Wie würde denn da eine gute Arbeitszeitgestaltung ausschauen?
Also es gibt ja verschiedene Schichtarbeitsmodelle, die sogenannten Zweier-, Dreier-, Fünfer-Schichten. Und wir präferieren eigentlich, sind auch, was jetzt nicht die Frau Doktorin Heidfreder, wie sie das sehen würde, aber hier in Wien präferieren wir die Schichten, die sich an 12 Stunden orientieren, wenn es die Möglichkeit gibt, hier auch zu einer Pause zu kommen oder kurzen Regenerationsphase. Und trotz allem, dieses Regelmäßige oder die Regelmäßigkeit, obwohl das paradox klingt, aber immer wieder sich in Erinnerung zu rufen, denn es hilft auch zum Beispiel immer zur selben Uhrzeit Mahlzeiten zu sich zu nehmen, sozusagen als oberste Priorität, dass man im Rhythmus bleibt. Des Ortes, in dem man lebt, auch einigermaßen sich aufhalten und bleiben kann, damit der Schlaf, den man dann haben kann, auch sich wieder bestmöglich
gestaltet. Das heißt, dass das auch während des Nachtdienstes zum Beispiel so organisiert werden kann, wäre eine Möglichkeit.
Würden wir uns wünschen.
Mhm. Frau Doktorin Heidbreder, nun, wir haben schon kurz gesprochen beim Restless-Legs-Syndrom über Behandlungen. Wie häufig greifen denn Menschen mit Schlafstörungen überhaupt auch zu Schlafmitteln oder anderen Psychopharmaka? Ist das ein großes Problem?
Also ich glaube, bis die Patientinnen und Patienten bei uns anlangen in einer Spezialambulanz, ist schon extrem viel passiert. Und vielleicht ist da mein Eindruck so ein bisschen verklärt. Bei uns gibt es fast keine Patienten, die ohne den Versuch mit frei verkäuflichen Präparaten oder jetzt auch CBD-Ölen, Melatonin, Gummibärchen und was es nicht alles für Kompositionen gibt, die sie auch im Drogeriemarkt einfach als frei verkäufliche Produkte erwerben können. Und viele Patientinnen und Patienten probieren diese Dinge aus.
Und was halten Sie davon?
Ja, also
medizinische Einschätzung.
Ja, medizinische Einschätzung. In den meisten Fällen sind die nicht ausreichend wirksam und können nicht empfohlen werden und werden auch in den Leitlinien zur Behandlung der Ein- und Durchschlafstörung tatsächlich nicht empfohlen, weil wir keine Evidenz für diese Produkte haben. Ausgenommen das Melatonin, wobei man sagen muss, es ist eine Empfehlung da ausgesprochen worden, wobei man ganz klar sagen muss, Melatonin ist kein Schlafmittel.
Frau Doktorin Heidbreder, wir sind schon am Ende. Kein Schlafmittel.
Kein Schlafmittel, genau.
Und sich mit den Ärzten absprechen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich darf mich verabschieden, auch im Namen von Lydia Sprinzel und Dr. Christoph Lepprich, der diese Sendung vorbereitet hat. Auf Wiederhören, sagt Ihre Karin Gutierrez-Lobos.